Wir wollen heute im Rahmen unseres Bibelkunde-Moduls den ersten Petrusbrief anschauen. Erster Petrusbrief. Martin Luther, er schreibt am Ende seiner Auslegung zum ersten Petrusbrief: Das ist nun die Epistel, darin hast du genügsam gehört, eine rechtschaffende christliche Lehre, wie meisterlich er beschrieben hat, den Glauben, die Liebe und das heilige Kreuz. Und wie er uns unterrichtet und warnt, wie wir mit dem Teufel fechten sollen. Wer nun die Epistel fasset, der hat ohne Zweifel genug, so dass er nicht mehr bedarf. Gott hat aber aus Überfluss eben das in anderen Büchern noch reichlicher gelehret. Es ist aber über das nichts anderes, denn hier hat der Apostel nichts vergessen, was nötig ist, als ein Christ zu wissen. Eine beachtliche Einschätzung, dass Petrus sagt, okay, eigentlich würde allein dieser Brief reichen und man hätte von all den wichtigen Hauptlehren des Christentums genug. Aber weil Gott so barmherzig ist und so aus reichlichem Überfluss, hat er uns noch in vielen anderen, auch neutestamentlichen Büchern viele Dinge noch detaillierter beschrieben. Aber eigentlich all die wichtigen Themen vom Glauben, von der Liebe, vom Kreuz, wir finden sie hier bei 1. Petrus. Und tatsächlich ist dieser Brief ein beachtlich tiefgehender Brief, der tatsächlich viele verschiedene Themen in diesen Kapiteln anspricht und es ist tatsächlich eine Hilfe, sowohl theologisch als auch praktisch. Wir wollen uns einmal anschauen, der erste Petrusbrief, er ist auch wie dem Namen nach von Petrus, dem Apostel, geschrieben worden. Das heißt hier gleich zu Beginn: Petrus, Apostel Jesu Christi. Und am Ende, in Kapitel 5, Vers 12, da schreibt er noch hinzu: Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Also geht davon aus, dass Silvanus mitgeholfen hat, diesen Brief zu schreiben. Oftmals im ersten Jahrhundert hatte man geübte Schreiber, denen man dann etwas diktiert hat und die haben das dann aufgeschrieben. Es gibt einige Ausleger, die wundern sich, weil der erste Petrusbrief ein sehr, sehr gutes Griechisch hat, also sprachlich sehr, sehr gut. Und einige zweifeln, ob ein Fischer aus Galiläa zu solch einer hohen griechischen Sprache fähig wäre. Allerdings hat man auch herausgefunden, dass gerade Händler im ersten Jahrhundert oftmals recht gut im Griechisch waren, weil sie durch den Handel eben auch hauptsächlich auf Griechisch mit anderen verhandeln mussten, sich austauschen mussten. Also es ist alles ein bisschen spekulativ, aber eine der Argumente, die oftmals aufgebracht wird, ist, vielleicht war Silvanus entsprechend auch so geübt, dass er das in solch ein gutes, nobles Griechisch setzen konnte. Wer waren die Empfänger? Hier heißt es: den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters und so weiter. Diese Orte Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, das sind alles Provinzen in der heutigen Türkei, damals die Kleinasien. Und es gibt hier auch unterschiedliche Ansichten. Einige sagen, das sind vielleicht Judenchristen, weil hier die von der Zerstreuung die Rede ist. Das griechische Wort ist Diaspora. Und das ist ein Fachbegriff auch für die Juden, die nach dem babylonischen Exil dann vertrieben wurden, zerstreut wurden und deswegen auch das so als Diaspora genannt wurde, auch später dann in der zwischentestamentlichen Zeit unter der syrischen Herrschaft und so weiter, wo es immer wieder dazu kam, dass dann Juden nicht mehr in dem Land Israel selbst bleiben konnten, sondern fliehen mussten, zerstreut wurden. Und das, dann gab es überall so kleine Ansiedlungen von Juden. Und sie nannten sich sozusagen die jüdische Gemeinschaften in der Zerstreuung, in der Diaspora. Aber der erste Petrusbrief, er ist offensichtlich nicht gerichtet an Judenchristen, sondern an Heidenchristen oder hauptsächlich Heidenchristen. Denn hier finden wir einige Hinweise darauf, die eigentlich nicht auf eine jüdische Leserschaft hindeuten. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 18 heißt es, dass sie erlöst worden sind von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Ja, also die Juden waren immer so sehr bedacht darauf, dass sie von ihren Vätern den richtigen Wandel gelehrt bekommen haben. Und Petrus schreibt aber, ihr seid erlöst worden von einem nichtigen, einem eitlen, einem vergänglichen Wandel, den ihr von euren Vätern überliefert bekommen habt. Das würden Juden so nicht sagen, sondern sie rühmten sich ja gerade für den rechten Weg, den sie von ihren Vätern überliefert bekamen. Oder vielleicht noch deutlicher in Kapitel 2, Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ja, also hier wird deutlich gesagt, einst gehörtet ihr nicht zu dem Volk Gottes, aber jetzt seid ihr mit angenommen. Und in Kapitel 4, Vers 3 heißt es auch noch, denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierde und so weiter, bis hin zu unerlaubten Götzendiensten. Auch das lässt sich sehr, sehr schwer auf eine judenchristliche Empfängerschaft hindeuten, weil sie sozusagen den Willen oder einen Lebensstil der Nation geführt haben, sogar mit Götzendienst. Diese Aufzählung ist wahrscheinlich, Reihenfolge, so wie dann der Bote von diesem Brief das hingebracht hat. Das war ja eine Art Rundbrief, nicht nur an eine einzige Gemeinde, sondern an verschiedene Gemeinden hier überall in Kleinasien. Und wahrscheinlich ist diese Reihenfolge einmal wie so eine Art Kreis, wenn man so will, dass dann jemand durch ganz Kleinasien einmal durchgereist ist und diesen Brief vorgelesen hat und in den Gemeinden dargebracht hat. Petrus, er hat diese Gemeinden noch nicht selbst gegründet. In Kapitel 1, Vers 12 lesen wir, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben. Also er ist es offensichtlich nicht selbst gewesen, sondern verweist auf andere, die das Evangelium dort verkündigt haben. Nun, zu welcher Zeit und von welchem Ort aus hat Petrus geschrieben? Das ist auch so eine Debatte am Ende von dem Brief in 1. Petrus 5, Vers 13 heißt es, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Nun, dann gibt es einige, die sagen, ja, vielleicht ist Petrus irgendwie nach Mesopotamien, nach Babylon gereist. Vielleicht gab es dort irgendwie noch zerstreute Juden, von wo er dann geschrieben hat. Andere verweisen darauf, dass es in Ägypten auch irgendwie einen Ort gab, der Babylon genannt wurde. Aber die gängige Auslegung ist, dass Babylon ein Deckname für Rom ist. Passt auch dazu, dass er hier Markus mit erwähnt, und von dem wissen wir aus den Paulusbriefen, dass er mit Paulus in Rom auch gedient hat. Rom wird auch in der Offenbarung Babylon genannt, ist ein Bild für die zentrale heidnische Macht. Ja, da, wo sich so alles bündelt, so wie Babylon in der alten Zeit, im 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert vor Christus, so ist 5., 6. Jahrhundert, so ist hier Rom sozusagen die zentrale Macht auch in neuen testamentlicher Zeit, im 1. Jahrhundert, wo sich alles so gebündelt hat, aber auch eine gottlose Stadt, eine heidnische Stadt. Und zum Beispiel Eusebius, er schreibt in seiner Kirchengeschichte, er zitiert hier Papias von Hierapolis, einen frühen Kirchenvater, und Der sagt, Petrus gedenkt des Markus in seinem ersten Brief, den er in Rom selbst verfasst haben soll, was er selbst andeutet, indem er diese Stadt bildlich Babylon nennt, wenn er sagt, es grüßt euch die miterlesene Gemeinde in Babylon und Markus, mein Sohn. Also das ist die gängige Auslegung, dass er in Rom war. Hier gibt es auch einige andere Hinweise darauf, dass Petrus so etwa um das Jahr 60 nach Christus nach Rom gereist ist, vermutlich auch wegen dem Irrlehrer Simon Magus, dem er entgegengetreten ist. Und das war dann gerade die Zeit, wo Paulus aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom freigelassen wurde und dann zum Beispiel nach Kreta ging und so weiter, dass in dieser Zeit Petrus dann auch in Rom gedient hat. Nun, über diese Zeit wissen wir nicht viel, weil die Apostelgeschichte im Grunde nur bis zu der ersten Gefangenschaft von Paulus in Rom reicht. Wir finden aber zum Beispiel auch aus dem ersten Korintherbrief, dass sie auch Petrus kannten. Ja, die gab es dann solche Spaltungen, wir sind das Apollos, wir sind das Kephas, also Petrus, wir das Paulus und so weiter. Und so gab es wahrscheinlich eine durchaus auch größere Tätigkeit, Diensttätigkeit auch von Petrus in Kleinasien und bis hin nach Rom. Was wir allerdings nicht bewiesen finden, worauf die katholische Kirche ja so großen Wert legt, dass Petrus der erste Bischof in Rom sein sollte. Eigentlich gibt es da eher Belege, dass es ein gewisser Linus war, der in Rom der Älteste oder Bischof war. Wahrscheinlich hat Petrus den Brief so etwa 61 oder 62 nach Christus geschrieben. Kurz vor der Christenverfolgung unter Nero, unter der er der kirchlichen Tradition nach auch hingerichtet wurde, aber noch genug Zeit sozusagen, dass er auch noch einen zweiten Brief geschrieben hat. Und es deutet sich offensichtlich schon eine gewisse antichristliche oder gegenchristliche Stimmung an, dass auch in Rom und in verschiedenen Bereichen die christlichen Gemeinschaften mit Skepsis angesehen wurden, gar nicht mehr so sehr als Teil des Judentums, als eine erlaubte Religion, sondern dass man doch immer ein bisschen mehr einen Verdacht hatte, was sind das denn für komische Leute, diese Christen, und sie unter einem besonderen Fokus standen. In 1. Petrus 5, Vers 9 heißt es, dem widersteht standhaft durch den Glauben, also hier geht es um den Teufel, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also hier ist es wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass hier die Christen mehr und mehr in einen feindlichen Fokus geraten sind und zwar noch nicht eine völlige Verfolgung ausgebrochen ist, aber schon so diese Vorboten, dass gesellschaftlich und politisch hier sich etwas die Lage angespannt hat. Ja. Das ist auch der Anlass. In diesem Brief geht es viel um Leiden, darum, wie sollen wir Christen denn auf diese verschiedenen Probleme, auf Leiden, auf Herausforderungen, wie sollen wir darauf reagieren? Und Petrus ist es ein besonderes Anliegen, auch den Fokus, den Sinn der Christen auf Gott zu setzen, ihre Hoffnung auf Gott zu setzen, der alles kontrolliert, aber vor allem auch der ein himmlisches Erbe, eine Herrlichkeit vorgesehen hat nach all dem Leid. Eine Besonderheit noch von dem Petrusbrief: Diese praktischen Anwendungen sind ziemlich verteilt in dem Brief. Es hat nicht so eine ganz klare Ordnung, aber wenn, dann ist es eher so, dass er mit einer praktischen Ermahnung beginnt und das dann theologisch erläutert, wobei Paulus es oftmals andersrum macht. Er erläutert erstmal theologisch und kommt dann am Ende zu den praktischen Anwendungen. Ja, also ein bisschen unterschiedlich im Stil. Und das macht es aber auch ein bisschen schwierig, wie kann man dieses Buch gut gliedern. Und es gibt zweimal eine Anrede, Geliebte, in Kapitel 2, Vers 11 und Kapitel 4, Vers 12. Und hier scheint es tatsächlich auch, dass er wie neu anhebt und sagt, so, jetzt komme ich zu einem neuen Hauptpunkt, wenn man so will, zu einem neuen Schwerpunkt. Und er setzt nochmal an und spricht die Leser erneut als Geliebte an. So kommen wir zu einer Gliederung mit drei Hauptpunkten. Und das erste ist die auserwählten Fremdlinge. Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Die auserwählten Fremdlinge. Er nennt sie ja schon genau so in dem Gruß. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Die auserwählten Fremdlinge. Und das ist tatsächlich so eines der Hauptpunkte. Fremdlinge, das zeugt zum einen, und so werden, so nennt, wird Abraham genannt, ja, und so hat auch David sich selbst manchmal bezeichnet, hier, es geht darum, hier ist ein Gläubiger, in einer Welt, in der er noch nicht sein letztes Zuhause hat. Ja, hier wartet er noch auf etwas. Und zu den Fremdlingen, es ist auch ein technischer Begriff, wenn man so will, anstatt eines Bürgers hat ein Fremdling nicht die gleichen Rechte, sondern er hat vielleicht darf leben in einem Land, darf irgendwie bleiben, aber hat nicht die gleichen Privilegien, hat nicht den gleichen Schutz. Und ist sehr anfällig für Ausbeutung oder für auch Hass oder dass man auf ihn herabsieht und ihn nicht wertschätzt. Und so, dass Petrus im Grunde spricht diese Christen an und sagt, nun ihr seid auserwählte Fremdlinge. Ihr seid Fremdlinge, aber die auserwählt sind von Gott. Ja. Und in Vers 3 bis 12 finden wir ein Lob der göttlichen Rettung. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Ich werde es nicht ganz im Detail durchgehen, aber er spricht nun diese Heidenchristen an. Die Christen, die halt nicht aus einem jüdischen Hintergrund kommen, sondern aus heidnischen Völkern kommen. Und er beschreibt sie als solche, die völlig zu einem neuen Leben, zu einer neuen Identität hineingeboren wurden. Und hier finden wir einen Hinweis auf die Dreieinigkeit. In den Versen 3 bis 5 wird die Handlung des Vaters, Gottes des Vaters beschrieben, wie er wiedergeboren hat, wie er eine Hoffnung geschenkt hat und wie er bewahrt. Er hat euch nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung und so weiter. In Vers 6 bis 9 geht es um den Sohn, der schenkt, dass wir Bewährung im Leiden finden und Liebe zu Christus. Und die Verse 10 bis 12, dann das Wirken des Heiligen Geistes, der schon in den alttestamentlichen Propheten tätig war und all die Weissagungen gegeben hat, die auf Christus deuten und auch im Grunde die Verkündigung des Evangeliums leitet. Und so beschreibt Petrus hier dieses Wirken Gottes an den Fremdlingen, diese Auserwählung Gottes, dass sie, obwohl sie Fremdlinge sind, obwohl sie im Grunde in diesem Leben nicht ihr Zuhause ist oder gerade so, dass ihr Leben dass sie nicht hier in diesem Leben, in dieser Welt zu Hause sind, weil Gott sie zu einem neuen Leben berufen hat. Und daraus folgt dann ein Aufruf zum heiligen Wandel, Vers 13 bis 25. Hier beginnt es in Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten und so weiter. Und Und er nennt dann Gründe und Ursachen für den heiligen Wandel in der Zeit. Also hier auch, ja, er beginnt mit einer Ermahnung und erläutert dann theologisch, warum sie denn ihre Lenden der Gesinnung umgürtet sein sollen, warum sie so handeln sollen. Der erste, in dieser Zeit eurer Fremdlingschaft, wie er es hier nennt, zum einen die Vaterschaft Gottes als Kinder des Gehorsams gegen Gott, den Vater, der heilig ist, und darum soll auch sein Volk heilig sein. Dann das kostbare Blut Jesu, er ist ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken, und weil wir mit diesem kostbaren Blut erkauft sind, sollen wir einen heiligen Wandel fühlen. Und schließlich das lebendige Wort Gottes, wir sind wiedergeboren durch unvergänglichen Samen, und das Wort Gottes, das Evangelium, das uns verkündet worden ist, das hat eine bleibende Wirkung. Und Kapitel 2, Vers 1 bis 10 ist dann der letzte Abschnitt in diesem ersten Hauptpunkt, die Gemeinde als das auserwählte Bundesvolk. Und das ist tatsächlich ein besonderer Schwerpunkt auch in 1. Petrus. Die Gemeinde wird genannt oder wird beschrieben als der lebendige Tempel, der auferbaut ist auf Christus, dem verworfenen Eckstein, aber den Gott auserwählt hat, um seinen Tempel zu bauen. Die Gemeinde wird als heiliges Bundesvolk zum priesterlichen Dienst berufen und soll die Tugenden Gottes, all die großen Taten Gottes verkünden. Und so finden wir die auserwählten Fremdlinge. Die Gemeinde wird berufen. Sie ist von dem dreieinigen Gott neu gemacht worden. Sie ist aufgerufen zu einem heiligen Wandel. Und sie wird beschrieben als das neue, als auserwählte Bundesvolk. Und der zweite Hauptpunkt finden wir dann in Kapitel 2, Vers 11 bis 4, Vers 11. Ich habe es genannt, der heilige Wandel als Fremdlinge. Also wenn die Christen nun heilig leben sollen, aufgrund dessen, was Gott getan hat, und in diesem neuen Auftrag, in dieser Identität als Bundesvolk Gottes, wie sollen sie nun wandeln? Und hier geht Petrus ganz detailliert darauf ein, auf die Lebensumstände. Und zwar in Kapitel 2, Vers 11 bis 17, ein heiliger Wandel als Fremdlinge unter einem gottlosen Staat. Und wir können uns das manchmal gar nicht so richtig vorstellen, aber für damalige Verhältnisse war das wirklich eine absolute Neuheit, dass er sagen konnte, Geliebte, hier ist ja diese Anrede, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, also auch hier alttestamentliche Begriffe für solche, die zwar in einem Land lebten, aber nicht die Rechte von Bürgern hatten, als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Es ist jetzt interessant, er schreibt zu Heidenchristen, aber jetzt nennt er sozusagen die gottlos sind, die Nationen. So wie in Israel sie es genannt haben. Ja, im Grunde, sie zählen schon gar nicht mehr zu den Nationen, sondern sie sind jetzt das Bundesvolk und sie sollen unter den Nationen gut leben, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun, und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, wo auch Petrus offensichtlich richtig etwas gelernt hat. Noch bei der Himmelfahrt fragte er mit den anderen Jüngern so, wann wird jetzt der Staat Israel wiederhergestellt? Ja, wann gibt es jetzt diese neue politische Herrschaft Israels? Und hier hatte er erkannt, nee, dieses Volk, das Bundesvolk der Christen, das neue Bundesvolk, es soll leben in dieser Welt als Beisassen und Fremdlinge. Und das bedeutet, wir sollen uns einer gottlosen politischen Obrigkeit unterordnen, um des Herrn willen. Ja? Für viele Judenchristen war das schon schwierig zu verstehen, weil sie aus ihrer Vergangenheit eigentlich erkannt haben, nee, wir wollen einen jüdischen Staat haben, wir wollen einen König haben, der unseren Gott repräsentiert, wie David oder wie Salomo. Und da gab es auch große hitzige Bewegungen bis hin zu politischer Rebellion. Aber Petrus, er sagt, nee, wir sind aufgerufen, unter den Nationen, unter denen, die Gott nicht kennen, einen guten, einen ehrwürdigen Wandel zu führen. Und das besteht auch darin, dass wir uns der menschlichen Obrigkeit unterordnen. Kapitel 2, Vers 18 bis 25, ein heiliger Wandel als Sklaven unter gottlosen Herren. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Könnte ich vorstellen, als Sklave eines Hauses, es war nicht ganz vergleichbar mit der Ausbeute oder dem Sklaventum aus Amerika, wie wir es kennen, aus dem 17., 18. Jahrhundert. Aber natürlich war das eine Situation, wo man sehr, sehr abhängig davon war, was für einen Herren man hatte, ob man gut oder schlecht behandelt wurde. Man galt mehr oder weniger als Besitztum eines anderen, und das konnte eine gute Stellung sein, und gleichzeitig konnte man auch ein sehr schlechtes Los haben. Und Petrus sagt, nun egal, ob euer Herr nun gut ist oder schlecht, ordnet euch ihn unter und dient damit auch dem Herrn. Und das wird vertieft in den Versen 20 bis 25, dass es verglichen wird mit den Leiden, dass wir als Christen auch dazu berufen sind, zu leiden, dafür, dass wir Gutes tun. Und dass es sogar zu der Berufung der Gläubigen gehört, und wir haben Christus als Vorbild für ein gerechtes Leiden, ein Leiden für die gute Sache und auch da, wo wir vielleicht ungerecht oder unbarmherzig behandelt werden. Kapitel 3, Vers 1 bis 7, ein heiliger Wandel als Ehepartner. Hier geht es darum, was soll denn zum Beispiel eine Ehefrau machen, wenn ihr Ehemann nicht gläubig ist? Soll sie sich dem auch unterordnen? Und hier redet auch Petrus mit diesen bekannten Worten, dass nicht durch viele Worte, sondern durch einen stillen und heiligen Wandel der Ehemann gewonnen werden soll. Und auch hier wird aufgerufen, nicht zu einer Aufruhr, nicht zu einer Rebellion, sondern in all den verschiedenen Autoritätspositionen, in der wir hier in dieser Welt gesetzt sind, soll das Zeugnis der Christen das sein, in Milde, im Gutes tun, in einem heiligen Wandel, auch so manches Unrecht zu ertragen, aber auf Christus zu hoffen. Und dann schließt das in dem letzten größeren Abschnitt aus dem zweiten Hauptpunkt, Kapitel 3, Vers 8 bis 4, Vers 11, wo grundsätzlich gesprochen wird über einen heiligen Wandel in Verfolgung. 1. Petrus 3, Vers 8 heißt es, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Er ruft dazu auf, dass wir lieber segnen sollen und eben nicht vergelten, Böses mit Bösem. Und er zitiert so einige alttestamentliche Bibelstellen, wo ein Segen ausgesprochen wird über die, die friedfertig sind, die die Wahrheit lieben, die so manches ertragen. Und Gott darauf sieht, Gott das kennt, Gott das weiß. Wir sollen keine Furcht vor Leiden haben, wenn es für die gerechte Sache ist. Aber wir sollen ein gutes Gewissen bewahren. Wir sollen nicht ertappt werden dafür, dass wir zurechtgerichtet werden für schlechte Dinge. Aber weil Christus unsere Sünden bezahlt hat, ist nun auch der Aufruf, die noch im Fleisch übrige Zeit nach Gottes Willen zu leben. Und das beinhaltet Gebet, Liebe, Vergebung, Gastfreundschaft, Dienst durch Gnadengaben und das alles zur Ehre Christi. Hier finden wir am Ende von diesem Abschnitt in Kapitel 4 wie so eine kleine Doxologie, eine kleine Verherrlichung, ja, in 4 Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, hier finden wir auch eine Art Sinnabschluss mit dieser Verherrlichung Gottes. Und dann der letzte Abschnitt, Kapitel 4, Vers 12 bis 5, Vers 13, die Bewährung in Hoffnung. Hier beginnt es wieder mit: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch. Hier, wir sollen, Kapitel 4, Vers 12 bis 19, Freude über Schmähung um Christi willen. Es liegt eine besondere Ehre darauf, für Christus zu leiden. Wir sollen aber darauf achten, dass wir eben nicht leiden, weil wir selbst Böses tun oder Unrechtes tun. Und gleichzeitig auch, ja, Gottes Gericht fängt an seinem eigenen Haus an. Die Zeit ist gekommen, heißt es. Und Gott züchtigt und erzieht auch diejenigen, die sich zu Christus bekennen. Aber wir sollen uns bewähren in Hoffnung, auch inmitten von Leid. In Kapitel 5, Vers 1 bis 11 geht es im Besonderen um die Bewährung als Gemeinde. Wie sollen wir als christliche Gemeinde mit diesen schwierigen Umständen umgehen? In den ersten vier Versen geht es um den Dienst der Ältesten, dass sie eben auch vorbildlich leiten sollen, dass sie im Grunde nach dem Vorbild Christi einen Hirtendienst vollziehen und nicht ihren Dienst gezwungen oder aus Gewinn machen. Eventuell steht dahinter, dass weil es eine schwierige Position ist, wenn die Anerkennung nicht da ist oder so langsam eine Verfolgung oder ein Gegenwehr entsteht, dass dann so manche zu diesem Amt gezwungen wurden, die es eigentlich nicht machen wollten, oder ihnen so viel Geld vielleicht angeboten wurde, dass sie das eigentlich mehr aus Geldgier gemacht haben, als wirklich um diesen geistlichen Dienst auszuführen. Und Petrus erinnert daran, ja, die Ältesten, sie sollen den Dienst ausfüllen mit dem Blick auf die Herrlichkeit, mit dem Siegeskranz, mit Blick auf Christus, der Oberhirte ist. Und wie wichtig dieser Dienst ist, überhaupt wie wichtig die Gemeinde ist, auch in Zeiten von Verfolgung und Bedrängnis und Leid und Not für die Christen. Aber gleichzeitig, und das ist dann Vers 5, auch die Unterordnung der Jüngeren unter die Ältesten, damit auch das eine Harmonie, eine Einheit in der Gemeinde bewahrt bleiben kann, dass alle eine Demut gegeneinander bewahren. Und dann Vers 6 bis 11, demütige Unterordnung unter Gott, dass die ganze Gemeinde aufschauen muss auf Gott und sagt, wir fügen uns dir, wir fügen uns deinem Willen, wir vertrauen deiner Leitung. Wir lassen uns erniedrigen in der Hoffnung, dass Gott zu seiner Zeit erhöhen wird. Und wir werfen unsere Sorgen auf Gott, weil wir wissen, er ist besorgt um uns. Und wir widerstehen dem Teufel. Und hier heißt es in dem Wissen, ich habe es eingangs gelesen, dass das Leiden aller Christen auf der ganzen Welt, sie bedrängt werden. Und das nicht nur, ja, das ist, was ich gerade erfahre. Hier ist vielleicht auch gemeint, diese Versuchung, irgendwie eine Art teuflische Versuchung zu sagen, ja, das will ich nicht ertragen, dieses Leid will ich nicht erdulden, das nur mich trifft, ja, sondern ich verstehe, nee, das gehört auch zum Wandel in dieser Welt dazu, als Beisassen und Fremdlinge, und wir sollen uns da dem unter Gottes Hand demütigen und gerade so auch dem Teufel mit seinen Versuchungen oder mit seinen Listen widerstehen. Soweit der Brief. Es schließt dann noch in den letzten Versen mit einem Segen, Vers 10 und 11, Kapitel 5, Vers 10 und 11. Das auch nochmal Hinweis darauf, wenn ihr auch jetzt eine kurze Zeit leiden müsst, dass der Herr euch stärken wird bis hin zu der ewigen Herrlichkeit. Und dann grüßt er eben noch von Silvanus und von der miterwählten Gemeinde in Babylon und Markus und so weiter. Nun, was lernen wir über Christus in diesem Brief? Ich tatsächlich sind sehr, sehr viele Hinweise, Verweise, teilweise so fast nur so in Nebensätzen wird darauf hingewiesen. Aber es gibt drei Hauptthemen, die ich sagen würde, die wir über Christus finden in 1. Petrus. Auf der einen Seite seine Reinheit. Er ist das Lamm ohne Fehler und Flecken, 1. Petrus 1, Vers 19. Er ist sündlos, 1. Petrus 2, Vers 22, der keine Sünde getan hat und es ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Kapitel 3, Vers 18 wird er der Gerechte genannt, der eben für die Ungerechten gestorben ist. Also seine Reinheit, seine vollkommene Heiligkeit, seine Sündlosigkeit wird hier dargestellt, wird betont, gerade auch, um hier zu sehen, die Gemeinde wurde herausgerissen aus einem unreinen, unheiligen Volk, aus einer Nation, die nicht zu Gott gehörte. Und sie brauchten solch ein reines Opfer. Deswegen war Christus notwendig, aber auch seine Reinheit als ein Vorbild, dem wir nacheifern sollen in Heiligung. Dann wird sein Amt betont. Hier finden wir verschiedene Beispiele oder Bilder. Er ist der Auserwählte, der Kostbare, der lebendige Stein. Kapitel 2, Vers 3 bis 8. Der ist von den Menschen verworfen, aber von Gott zum Eckstein für den wahren Tempel ausersehen. Und gleichzeitig wird er damit zu einem Stein des Anstoßes für die Juden, für die, die nicht an ihn glauben. Aber er sagt, für die Gläubigen ist er die Kostbarkeit. Ja, dieser Stein, wir verstehen, wie wichtig, wie bedeutsam, wie entscheidend dieser Stein ist, den Gott gesetzt hat. Hier beginnt tatsächlich ein neuer Bau, ein neuer Tempel, etwas, was woran sich andere stoßen, aber was lebendig ist, was kostbar ist, was von Gott aufgebaut wird, in Anlehnung an Psalm 118. Dann ist er auch der Hirte und Aufseher der Seelen. In Kapitel 2, Vers 25 heißt es, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Auch hier das Amt von Christus, dass er der ist, der das, was zerstreut ist, das, was verirrt ist, wieder sammelt und tatsächlich übersieht, welche Seelen ihm gehören. Er sie bewahrt, er sie erhält, er sie zur Herrlichkeit führt. Und in Kapitel 5, Vers 4, wo es dann gerade um den Dienst der Ältesten geht, wird Christus als der Oberhirte genannt. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Also auch hier die Wiederkunft Christi, aber als der oberste Hirte. Und alle Ältesten, alle Pastoren, alle Hirten, sie sollen dem Beispiel auch von Christus folgen und wie Hirten auf die Schafe in Liebe und mit einem guten Vorbild vorangehen. Und der dritte Aspekt, den wir hier über Christus finden, ist sein Leiden und seine darauf folgende Herrlichkeit. Das ist das Zentrum der alttestamentlichen Prophetie gewesen. Wir finden das gleich im ersten Kapitel in Vers 11 und 12. Sie forschten, ich lese mal ab Vers 10. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündet haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welchen Dinge Engel hineinzuschauen begehrten. Also im Grunde, all die alttestamentlichen Propheten, sie wiesen hin auf das Leiden und auf die Herrlichkeit Christi. Und sie fragten sich selbst, auf welche Zeit spricht das hier wohl an? Welcher Generation dienen wir damit? Und Petrus sagt, ja, sie dienen der neutestamentlichen Gemeinde damit. Sie dienen denen, die nun durch das verkündigte Evangelium gläubig geworden sind. Und, und das Leiden und die Herrlichkeit Christi erlebt haben. Natürlich dienten sie auch den alttestamentlichen Heiligen in diesem Hinweis darauf, diese Hoffnung der Verheißung, aber es erfüllt sich sozusagen in dieser neutestamentlichen Zeit und als eine feste Grundlage für das neutestamentliche Bundesvolk. Dann ist er das Beispiel, ein Vorbild für Leiden, Kapitel 2, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Die alttestamentlichen Prophezeiungen deuteten hin auf das Leiden und die Herrlichkeit Christi, aber er ist auch uns ein Beispiel, ein Vorbild, wie wir im Leiden umgehen sollen. Er wird auch der Herr genannt, gleich in Kapitel 1, Vers 3, aber auch als der, der zu Rechten Gottes sitzt, Kapitel 3, Vers 21 und 22, dem alle Mächte und Kräfte unterworfen sind. Also er ist der erhöhte Herr, der in Herrlichkeit, der über alles überragt, nicht nur der gelitten hat, sondern eben auch der als höchster Herr eingesetzt ist, dem alles untergeordnet wird. Kapitel 3, Vers 18 heißt es, er ist zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und das ist ein wichtiger Kontrast, der hier gerade auch am Beispiel von Christus aufgezeigt wird. Auf Leiden folgt Herrlichkeit. Und um das auch den Christen vor Augen zu stellen, wird hier das an Christus besonders betont, besonders markiert. Was lernen wir über die Rettung? Hier möchte ich auch vier Aspekte nennen. Das eine ist, es ist das Werk des dreieinigen Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 2 heißt es, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters. Hier haben wir die Rolle des Vaters. In der Heiligung des Geistes. Jeder, der gerettet wird, er ist gerettet, weil Gott ihn auserwählt hat. Und jeder, der gerettet wird, er wird gerettet, indem er durch den Heiligen Geist geheiligt wird. Und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also durch das Opfer, durch das Werk, was Christus vollbracht hat in seinem stellvertretenden Sühnetod, so dass wir Teilhaber dieses Gnadenbundes sind und besprengt sind mit diesem Blut Christi. Ja, die Dreieinigkeit in einem Satz. Die Rettung ist ein Werk des dreieinigen Gottes. Und dann auch gleich im nächsten Abschnitt, das hatte ich gerade schon betont, 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dann geht er im Grunde auch die Rollen noch einmal durch, von dem Vater, von dem Sohn und von dem Heiligen Geist in den Versen 3 bis 12. Also Petrus, es ist offensichtlich wichtig zu betonen, die Rettung, auch die Erlösung der Heidenchristen in Kleinasien, es ist ein Werk des dreieinigen Gottes. Und dann finden wir aber trotzdem die zentrale Bedeutung des stellvertretenden Strafleidens Christi. Und das ist so schön in dieser genau in dieser Betonung, ja. Es wird die Dreieinigkeit betont, aber gleichzeitig auch, dass in dem Erlösungswerk nach dem Ratschluss Gottes das stellvertretende Strafleiden, also das Kreuz Christi, hier eine ganz zentrale Rolle hat. Kapitel 2, Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und hier ist dieser Kommentar von Luther so treffend. Wir könnten für jeden Halbsatz, könnten wir sozusagen einen ganzen Abschnitt in Paulus finden, wo er das weiter näher erklärt. Aber hier ist es so gebündelt zusammengefasst. Man sagt, ja, hier ist im Grunde all das drin, was wir als biblische Rechtfertigungslehre, als stellvertretendes Sühneleiden Christi auch aus anderen Briefen erkennen und bekennen und glauben dürfen. Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden in der Kraft des Geistes. Und so sehen wir, sein Werk ist vollbracht, die Vergebung ist gültig, der Gerechte ist für Ungerechte gestorben, sodass wir jetzt für Gott, mit Gott leben dürfen. Und auch ja, dieses Leiden ist hiermit angedeutet. Es gibt zwar einen Tod nach dem Fleisch, aber ein Leben, das darauf folgt. Dann noch, das Mittel ist das verkündigte Wort. 1. Petrus 1, Vers 12. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehrten. Also, er kann sagen, ihr seid alle zum Glauben gekommen, weil euch das Evangelium verkündigt worden ist. Hier wurde euch gepredigt, und damit erfüllte sich auch das Wort, was die Propheten damals angekündigt haben. Ja. 1. Petrus 1, Vers 23, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ein besonders schöner Vers auch hier. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit. Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also die Rettung, sie geschieht durch die Verkündigung des unvergänglichen, bleibenden Wortes, durch die Verkündigung des Evangeliums. Und ein vierter Aspekt in dieser Lehre über die Rettung ist die Hoffnung. Petrus weist immer wieder auf die Hoffnung hin. Bei all dem Vorläufigen, bei all dem Schwachen, bei all dem Schwierigen in dieser Zeit, diesem Dasein als Beisasse und Fremdling, in all den Bedrängnissen, sogar Verfolgungen und schlechter Behandlung von bösen Herren oder von einem gottlosen Staat oder sogar von ungläubigen Ehepartnern, sollen wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. 1. Petrus 1, Vers 4, er hat uns wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ja, er setzt hier diese Hoffnung hin auf die kommende Herrlichkeit. Er nennt es auch, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und Kapitel 3, Vers 7 sollen gläubige Ehemänner erkennen, dass auch ihre Frauen Miterben der Gnade des Lebens sind. Und in Kapitel 4, Vers 7 erklärt Petrus, nahe gekommen ist das Ende aller Dinge. Also habt Mut hier. Wir sind in einer Zeit, dieses Zeitalter, diese Welt, sie neigt sich dem Ende. Aber Kapitel 5, Vers 1, nennt sich Petrus selbst ein Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Ja, mir gehört schon, ich bin auch ein Teilhaber, mir gehört auch dieser Teil dieser Herrlichkeit, die noch geoffenbart werden soll. Und er ermutigt die Gemeinde darin, auch diesen Dienst in der Gemeinde, in dieser Erwartung, in dieser Hoffnung zu begehen. Und dann Kapitel 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Also er hat euch schon zu einer ewigen Herrlichkeit berufen und in dieser Zeit, wo noch ihr leidet, wird er euch stärken, kann er euch festigen, dass ihr daran nicht zugrunde geht. Also es ist eine Lehre über die Hoffnung, dass wir unsere Hoffnung nicht auf diese Welt setzen, auf unsere Rechte und Privilegien, auf ein gutes Leben, sondern auf das, was Christus uns in Herrlichkeit versprochen hat und was er auch durch sein Leiden und seine Auferstehung vorgezeigt hat. Nur noch zuletzt einige Besonderheiten. Petrus, er beschreibt die Gemeinde mit Begriffen, Bildern und Titeln, die eigentlich so völlig dem alttestamentlichen Volk Israel gehörten. Hört mal, 2. Mose 19, Vers 5 bis 6. Und nun, sagt Gott, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Also von allen Völkern der Welt soll nur das Volk Israel die heilige Nation sein. Ein Königreich von Priestern. 1. Petrus 2, Vers 9. Er schreibt hier an die heidenchristlichen Gemeinden. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ist das nicht erstaunlich? Er macht unmissverständlich klar, die neutestamentliche Gemeinde ist das von Gott erwählte Bundesvolk aus Juden und Heiden. Und zwar durch den Glauben. Noch einmal, dieser Vers in 2. Mose 19, er beginnt, und wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet. Und Petrus, er beginnt diesen Abschnitt in 1. Petrus 2, Vers 2 mit dem Vergleich, dass die Christen begierig sein sollen wie Neugeborene nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Also sie sollen solche sein, die so mit solch einer Sehnsucht, mit solch einer Begierde das Wort Gottes hören, wie das Volk Israel es eigentlich hätte tun sollen. Aber sie konnten den Bund nicht halten, aber nun hat Christus den Bund an unserer Stelle gehalten und durch seinen Geist wirkt er in uns eine Sehnsucht, eine Begierde nach dem Wort Gottes. Es erfüllt sich im Glauben. Und dann auch Hosea 1 und 2, wo beschrieben wird, wo auch hier zitiert wird, dass sie einst nicht das Volk waren, jetzt aber das Volk, Volk genannt werden. Kapitel 2, Vers 10 ist das, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangt. Das ist aus Hosea 1, Vers 9 und 2, Vers 1 und Hosea 1, Vers 6 und 2, Vers 3, wo im Grunde Hosea als ein Gerichtswort, aber auch eine Verheißung, das hier sagt. Und Petrus sagt, ja, das neutestamentliche Bundesvolk, es wird jetzt als Volk Gottes gewertet. Und dann das Zeugnis im Leiden. Bei all dem, diesem Schwerpunkt, wie sollen wir als Christen in einer gottlosen Welt leben? Nennt Petrus ja verschiedene Situationen, ja, als Bürger in einem gottlosen, unter einem gottlosen Staat, als Arbeiter unter gottlosen Herren, als Ehepartner mit einem nicht-christlichen Ehemann oder einer Ehefrau. Und es gibt hier bei allen verschiedenen Situationen, dann auch in den allgemeinen Andeutungen, geht es Petrus darum, ihr könnt ein Zeugnis geben im Leiden. Ein Zeugnis für den Herrn. Und wie? Ordnet euch unter. Lasst nicht in Stolz oder in einer Rebellion es zu, dass ihr im Grunde zu Recht bestraft werdet, sondern ordnet euch unter. Folgt dem Bild Christi, dem Vorbild Christi, der willig gelitten hat, obwohl er alles Recht hätte, und eben nicht drohte, als er gedroht wurde. Und dann tut Gutes. Ja, lebt in Heiligung. Dass das mit als Zeugnis dient. Obwohl die Leute vielleicht so schlecht von euch reden und euch so ungerecht behandeln, achtet darauf, dass ihr ein gutes Gewissen bewahren könnt, dass ihr Gutes tut, dass ihr sogar so bedacht darauf seid, auch anderen Gutes zu tun, dass die Leute gar nicht anders können, als zu sagen, oh wow, da ist etwas zu rühmen. Ihr Gott gibt ihnen offensichtlich eine Kraft, die tatsächlich bemerkenswert ist, die nicht von dieser Welt ist. Und bei alledem sollen die Christen, wie können die Christen das tun? Wie können sie denn Ungerechtigkeit ertragen, indem sie sich unterordnen? Wie können sie diese Kraft aufbringen, trotz aller Not, trotz aller Bedrängnis, umso mehr darauf bedacht sein, einen heiligen Wandel zu führen und Gutes zu tun? Und Petrus wiederholt immer wieder, hofft auf Gott. Fürchtet euch nicht. Fürchtet nicht den Schrecken, sondern hofft auf Gott. Besonders schön finde ich das in 1. Petrus 3, Vers 5 dargestellt. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorcht und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Auch hier noch einmal, er sagt, ihr seid Kinder von Abraham und Sarah geworden durch den Glauben. Ja, aber auch hier, sie hofften auf Gott, sie fürchten keinerlei Schrecken, sie tun Gutes. Oder dann, ein paar Verse später, Vers 14, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Also hier eines der deutlichsten Erklärungen im Neuen Testament, wie wir als Christen in einem gottlosen Land mit Leid, mit Ungerechtigkeit, mit Verfolgung, mit Bedrängnis umgehen sollen. Und was für einen klaren Schwerpunkt Petrus, der Apostel, hier setzt darauf, wie wichtig es ist, dass wir lernen, nicht einfach nur für unser Recht einzustehen, sondern als Beisassen und Fremdlinge genau unsere Hoffnung nicht auf diese Zeit zu setzen, sondern auf Gott und ihn so verherrlichen können, mit Demut und Sanftmut, mit Unterordnung, aber gerade das ein Zeichen dessen ist, dass wir auf Gott hoffen und uns nicht fürchten. Petrus wird deswegen auch der Apostel der Hoffnung genannt. Paulus, der Apostel des Glaubens, Johannes, der Apostel der Liebe und Petrus, der Apostel der Hoffnung, weil er das so klar vor Augen stellt, wo wir unsere Hoffnung hinsetzen sollen. Es gibt über 40 Andeutungen an alttestamentliche Schriftstellen im 1. Petrusbrief. Auch das ist bemerkenswert, wie deutlich er aufzeigt, wie sich in Christus all die Weissagungen des Alten Testaments erfüllen und wie sich das auch in der Gemeinde erfüllt. Es gibt je nachdem, wie eng man es nennt, aber so um die 15 direkte Zitate, vor allem aus dem Wortlaut der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Ja, soweit zum 1. Petrusbrief. Gibt es hier konkrete Nachfragen? Timothy.
Ein Thema hier im Brief scheint Leiden unter Verfolgung zu sein. Mhm. Und zwar, du hast eben zitiert, wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, fürchtet aber nicht ihren Schrecken.
Ja.
Also Leiden unter, wenn man Böses antut, Leiden um der Gerechtigkeit willen und Furcht vor Schrecken. Ehrlich gesagt, das beschreibt mein Leben in Christus nicht.
Ja.
Fehlt mir was? Bin ich der Welt zu ähnlich? Soll ich mehr evangelisieren. Ist das ein Zeichen, dass ich noch wachsen muss, weil ich eigentlich kein heißes Leiden erlebt habe?
Und ich glaube schon, dass man auch kirchengeschichtlich erkennen kann, dass es unterschiedliche Zeiten gibt. Und gerade hier, als der erste Brief von Petrus geschrieben wurde, hat sich das offensichtlich sehr zugespitzt, wo dann kurz danach die echte Christenverfolgung unter Nero stattgefunden hat. Manche sagen sogar, dass vielleicht auch Babylon hier als ein Deckname für Rom genannt wird, damit er nicht genau preisgibt, wo er gerade ist. Ja? Aber man kann es nicht ganz so deutlich sehen, weil es ist auch mehr einfach eine Art theologische Betonung für dieses Zentrum der Gottlosigkeit oder ein Hinweis eben, dass die Christen alle in einer Art Exil leben, gerade in dieser Welt, wo Rom sozusagen die Hauptstadt ist, ja, oder die zentrale Macht. Nichtsdestotrotz, es gibt Zeiten eines relativen Friedens, und Paulus sagt zu Timotheus, wir sollen genau dafür beten. Ja? Dass wir in Ruhe und in Frieden und Gottseligkeit leben können. Das heißt, wir sollten nicht nach Verfolgung, nach Bedrängnis wie so eine Märtyrergesinnung streben. Im Gegenteil, wir sollen dafür beten, dass Gott uns doch diese Güte, diese Barmherzigkeit zuteil werden lässt, dass wir in Frieden, in Gottseligkeit, in Ruhe ein stilles Leben führen können und gleichzeitig, dass wir es niemals als selbstverständlich ansehen oder denken, oh, das ist jetzt etwas völlig Außergewöhnliches, wenn wir Verfolgung oder wenn wir Bedrängnis erleben. Petrus sagt, ja, es tut nicht so, als würde es etwas völlig Fremdes oder etwas sein, was es nicht geben darf. Und ich würde sagen, nein, wir müssen nicht danach suchen. Natürlich gibt es Situationen, weiß nicht, auf der Arbeit oder im Freundeskreis oder sowas, wo wir vielleicht, wo unser Gewissen uns mahnt, hier haben wir eigentlich mehr Christus verleugnet oder haben in einer falschen Weise reagiert oder mitgemacht, was wir nicht hätten mitmachen dürfen, nur weil wir gedacht haben, na, ich möchte nicht, dass schlecht angesehen werden oder sowas. Ja? Petrus sagt hier, ja, auch das ist Teil dieser Verfolgung. Ihr macht nicht mehr mit bei den Trinkgelagen, bei den Ausschweifungen, bei der Art von Festen, wie sie es einst gemacht haben. Das verwundert sie. Ja? Jetzt gucken sie auf euch. Es ist auch Teil der Bedrängnis. Ja? Aber hier geht es natürlich eigentlich noch um mehr. Wir können dankbar sein, wenn das unser Leben nicht so sehr ausmacht. Und gleichzeitig kann das auch eine Versuchung sein, die unseren Glauben schwächt, wenn wir eben gerade nicht in dieser Form des Kampfes oder dieser bewussten Stellung stehen, oh, wir müssen hier für den Herrn eintreten, wir sind hier unter direkter Beobachtung. Es kann auch zu einer falschen Trägheit oder Gemütlichkeit führen. Ja, aber nichts, wonach wir uns sehnen sollten. Das gab es dann in späteren Zeiten unter den frühen Kirchenvätern teilweise, so eine Art Märtyrersehnsucht, und das hatte auch falsche theologische Implikationen. Von daher ist auch davor zu warnen. Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen zu 1. Petrus? Dann lasst uns noch